Herzlich willkommen zum Podcast Einmal Burnout und zurück. Ich bin Christina Hillesheim, Spiegel-Bestseller-Autorin und Diplom-Soziologin und ich hatte im Jahr 2016 einen Burnout und eine generalisierte Angststörung. Heute bin ich wieder gesund und in diesem Podcast geht es um das Thema Burnout, Angst, wie finden wir da heraus, was für Tipps können helfen, was gibt es vielleicht auch für Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen oder Ex-Betroffenen. Und da habe ich heute die liebe Simone Abelmann zu Gast. Sie ist das Gesicht hinter den Funny Sketchnotes, wenn du die kennst. Sie hat sich so ein kleines Kreativimperium aufgebaut, sage ich jetzt mal. Und sie hatte auch einen Burnout und sie hat das Zeichnen so während bzw. nach ihrem Burnout für sich entdeckt und hat einfach eine super, super spannende Lebensgeschichte. Ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Mehr zu Simone bekommst du auf jeden Fall in den Shownotes von dieser Podcast-Folge. Also wenn dich ihre Online-Kurse zum Thema Sketchnotes interessieren oder was sie sonst noch macht, klick da gerne mal drauf. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Freude beim Anhören. Ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Podcast-Interview und zwar mit der lieben Simone Abelmann. Die Simone kenne ich schon ganz lange tatsächlich, weil einige von euch wissen es vielleicht, 2016 während meinem Burnout habe ich ja mit einem Do-it-yourself-Bastelblog angefangen und habe da auch ganz viel gemalt und habe da ganz viel so im Internet verfolgt, was da die Menschen so tun. Und wo ich tatsächlich erst seit Kurzem drauf gekommen bin, ist, dass die Simone auch einen Burnout hatte. Und das ist natürlich ja immer spannend für meine Community zu erfahren, wie ging es denn anderen Leuten, wie haben sie es da rausgeschafft, weil ich glaube, das kennst du auch, Simone, wenn man da so drin hängt, denkt man ja, erstens, man ist alleine, man kommt nie wieder raus und keinem geht es so schlecht wie mir. Und deswegen, genau. Vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen, wer du bist, was du so machst und ja, dann vielleicht ein bisschen erzählen, wie es denn zu deinem Burnout kam und wann das auch war, vielleicht so ein bisschen uns in deine Vergangenheit mitnimmst.
Ja, sehr gerne. Erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mir liegt dieses Thema halt einfach mega am Herzen und bin ich froh, wenn das einfach in die Welt kommt und mehr Leute wissen, wie man damit leben kann. Ich bin die Simone Abelmann, vielleicht einigen bekannt als die Gründerin der Funny Sketchnotes. Das heißt, ich mache beruflich das Leben von Menschen bunter, indem ich zeige, wie man Sketchnotes zeichnen kann, digitales Zeichnen macht und alles unter meinem großen, ich würde mal sagen, lebensrettenden Motto: Unperfekt ist perfekt. Und bevor ich diese Selbstständigkeit angefangen habe oder dieses Business so mache, wie ich es jetzt gemacht habe, war ich schon vorher lange selbstständig, schon seit 2005. Ich bin 2006 Mama geworden, habe nie wirklich aufgehört zu arbeiten. Zwar nicht massig, aber ich habe immer irgendwas gemacht, weil ich bin so ein bisschen Workaholic. Ich arbeite total gerne und das ist so für mich schon ein bisschen so eine Lebenserfüllung, dass mein Kopf was zu arbeiten hat und deswegen habe ich nie aufgehört. Und ja, dann kam 2008 die zweite Tochter dazu. Die waren jetzt auch nicht besonders anstrengend oder so, sondern einfach ganz normale, süße Babys und später tolle Kleinkinder. Aber ich habe mir sehr viel vorgenommen. Ich war selbstständig, habe gerne immer mal wieder neue Projekte angefangen und bin dann nachher so beim Webdesign gelandet und habe, das muss so 2014 gewesen sein, auch noch eine Weiterbildung gemacht zum wie hieß das denn noch, an der Grafikakademie, war so ein bisschen so über Werbegestaltung und solche Geschichten und hatte beruflich so 2013, 2014 so ein bisschen Höhenflug. Ich habe ganz viele tolle Projekte gemacht, hatte aber auch, ja, ein Kind war schon Schule, ein Kind war noch Kindergarten, ich war gerne so im Elternrat und Klassenpflegschaft und überall mitmischen und kannst du mir hier helfen, kannst du mir da helfen. Simone hat immer Ja gerufen und ja, mit zwei kleinen Kindern, weißt du auch, arbeitet man oft auch mal abends, habe viel abends spät gearbeitet und habe irgendwann angefangen, mega schlecht zu schlafen, viel aufzuwachen. Ich war immer so eigentlich ja auf der Suche nach Schlaf und immer, jetzt muss ich aber mittags schlafen, war dann völlig fertig, wenn die Kinder dann doch keinen Mittagsschlaf gemacht haben. Und ich bin immer ja Schlaf hinterher gerannt und habe dann chronische Kopfschmerzen bekommen, die ich mit einem Physiotherapeut bearbeiten wollte, weil ich echt dachte, oh ja, das ist jetzt so ein Symptom. Und du sitzt viel und das kommt vom Nacken und da drückt man jetzt ein bisschen rum und dann geht das schon wieder. Und habe aber dann so ein paar Schlüsselmomente gehabt, wo ich dann gemerkt habe, dass ich im Burnout bzw. Depression einfach hing. Also ich war einfach mittendrin und habe mich da eigentlich aus einer guten Phase rein katapultiert durch zu viel Arbeit. Und ich hatte einen Moment bei so einem Checkup beim Arzt, wo ich ein bisschen darüber geredet habe, dass ich so gestresst bin. Und da hatte ich so einen Satz wie, ja, eigentlich bin ich ja immer total positiv. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich das zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr war, dass ich sehr streitsüchtig war, auch mit meinem Mann, also viel gestritten, geweint, geschimpft, gemeckert, was man da so macht, rumschreien auch mal. Und dann kamen dazu diese Kopfschmerzen, die halt immer da waren. Und mein Physiotherapeut, das war dann so der zweite Moment, den ich hatte, der sagte irgendwann, ich weiß gar nicht, der hat das so ganz vorsichtig ausgedrückt, aber so nach dem Motto, ob ich nicht mal darüber nachgedacht hätte, eine Psychotherapeutin aufzusuchen. Ob denn wirklich das Körperliche, was wir machen, waren. Der hat mir das nachher so beschrieben. Ich kam jedes Mal da an, wie geht's Ihnen? Oh ja, das tut weh und hier. Und er hat gesagt, es war nie eine Besserung, es war immer wieder das gleiche Leid. Und ja, dann hat er mir einfach diesen Tipp gegeben und der war so goldrichtig. Der hat mir sofort diesen perfekten Tipp gegeben, diesen Match, ne, wo man dann wirklich sofort bei der richtigen Person landet. Es hat natürlich dann ein bisschen gedauert, bis man den ersten Termin hat, bis man dann Therapie hatte. Es hat sich natürlich auch schon ein paar Monate hingezogen. Aber das waren so diese zwei Momente, die mich damals drauf gebracht haben. Und ich habe ganz viele Tests im Internet gemacht, ob ich depressiv bin, ob ich einen Burnout habe. Und habe mir das aber nie geglaubt, weil ich habe gesagt, ich bin ja überhaupt nicht der Typ dazu. Ich bin nur so positiv und nein, zu mir passt das überhaupt nicht. Das bin nicht ich. Also ich habe das so echt monatelang, deswegen ich weiß manchmal gar nicht, wann es anfing, verleugnet. Ja, und als ich das dann so ins Auge geguckt habe, dann war es eigentlich so weit, dass ich gar nicht mehr arbeiten konnte. Ich habe zu der Zeit im Webdesign gearbeitet, hatte entweder eigene Kunden oder mit einer Kooperationspartnerin. Wir hatten gerade ein sehr großes Projekt angefangen und ich musste dann wirklich feststellen, dass ich nicht fähig war zu arbeiten, weil ich, sobald ich am Rechner gesessen habe, kam dieser unglaubliche Stress, Druck, immer so ein Kloß im Hals. Und ja, mich hat das fertig gemacht, einfach da zu sitzen. Also ich musste die Arbeit wirklich ja vorübergehend an den Nagel hängen. Es ging nichts.
Ich finde das so krass, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, weil ich so viele Parallelen sehe oder höre. Mit dem Schlafen kann ich total unterschreiben, war bei mir genauso. Ich habe echt angefangen, dann schon tagsüber über meinen Schlaf nachzudenken. Oh Gott, was ist, wenn du nachts wieder so oft aufwachst? Und auch dann mit diesem tagsüber hinlegen und einfach dieses Schlaf hinterherrennen. Das trifft es echt so gut, einfach. War bei mir, glaube ich, mit ein Punkt, wo es dann wirklich ins Burnout ging, weil einfach die Erholung nachts gefehlt hat. Davor konnte ich mich halt immer zumindest nachts erholen. Und was ich auch total unterschreiben kann, bei mir war es auch so, ich konnte mich dann irgendwann nicht mehr an den Rechner setzen. Also ich saß dann da und hatte dann so Angst oder Stress oder ja, einfach, dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt keine Sekunde länger hier sitzen. So, ich
Ja.
schaffe es einfach nicht mehr. Und so war es bei mir dann auch. Und dann habe ich mich krank gemeldet, weil ich dachte, okay, es geht einfach nicht mehr. Deswegen finde ich mega spannend, dass so viele Parallelen auf jeden Fall zu hören sind.
Ich war ja selbstständig, ich habe ja immer gedacht, naja, du kannst ja die Zeit einplanen, dann machst du kleine Stückchen und dann zu realisieren. Und einer Auftraggeberin, die eh ein bisschen schwierig war, dann irgendwann die anzurufen und zu sagen, hören Sie mal, ich werde dieses Projekt nicht machen können. Das war schon echt hart für mich, weil ich konnte doch immer alles machen. Also ich habe ja immer überall noch eine Schippe drauf und halt so mega leistungsfähig. Aber mit dem Schlaf, das war halt auch so krass, um da nochmal drauf zurückzukommen. Also ich bin im Schlaf immer hinterhergerannt und ich weiß im Nachhinein gar nicht, ob ich wirklich zu wenig geschlafen habe, sondern es war ganz viel in meinem Kopf, weil ich bin ja dann nachts aufgewacht. Ich habe manchmal bis spät gearbeitet, 12, 1 Uhr, war noch total angespannt, manchmal in neuen Projekten drin, die total cool waren und bin dann in dieser Euphorie ganz oft ins Bett gegangen. Dann kommst du aus der Euphorie nicht in den Schlaf, dann bist du endlich im Schlaf. Dann habe ich aber immer so Zeiten gehabt, die ich aufgewacht bin um 3, um 4. Die Kinder waren ja, die haben ja durchgeschlafen schon zu dem Zeitpunkt. Das hatte ich schon irgendwann hinter mir gehabt, dieses, dass die Kinder nicht ordentlich schlafen. Das hatte damals auch an mir genagt, aber nicht so schlimm. Und dann bin ich aber, ja, ich muss jetzt tagsüber noch mal schlafen. Es geht nicht anders. Jetzt war ich so oft wach und für mich war tatsächlich, das war so easy nachher. Meine Therapeutin hat gesagt, sie können halt jetzt alles aufschreiben und überlegen. Ich glaube gar nicht, dass sie so wenig Schlaf haben. Wie viel Schlaf meinen sie, dass sie brauchen? Dann sind wir irgendwie auf 7 Stunden gekommen und gesagt, so, sie gehen jetzt einfach immer um 23 Uhr ins Bett, weil ich immer anfing, auch schon so um 8 Uhr ins Bett gehen zu wollen, weil ich ja so müde war. Und dann stehen sie um 6 auf. Dann haben sie 7 Stunden. Und das habe ich dann angefangen und es hat überraschenderweise so gut geklappt. Und genau, Regel war immer, 1 Stunde vorher nichts zu arbeiten und nicht am Handy zu sein. Und dann war das so easy. Also klar, war da nicht alles sofort weg, aber ich habe gedacht, so krass, also ich muss einfach nur einen Rhythmus haben. Und seitdem habe ich, also ich habe jetzt nicht wirklich Angstzustände, Angstattacken oder Panikattacken gehabt, aber ich hatte immer dieses, oh mein Gott, ich schlafe zu wenig, ich schlafe zu wenig. Und das ist für mich bis heute völlig weg. Selbst wenn ich mal Nächte habe, 2, 3 Nächte, wo ich aus irgendeinem Grund nicht schlafe, dann denke ich immer, naja, ich weiß ja, irgendwann schlafe ich wieder genug. Also es juckt mich nicht mehr und deswegen komme ich in diese Schleife nicht mehr rein. Also ich habe dieses Kopfkino nicht mehr, was ich hatte.
Voll wichtig, also gerade dieses sich aufdrängende Gedanken, und das hat ja schon fast so ein bisschen was Zwanghaftes. Also hat es bei mir, ne, immer ständig über diesen Schlaf nachzudenken. Und das muss ja jetzt nicht nur der Schlaf sein. Das können ja, beim Burnout ist das ja oft so, sich irgendwelche aufdrängenden Gedanken, wo man sich einfach ständig sorgt. Ja, immer diese ständige Sorgen und sich ständig darum kreisen und das nicht mehr weglegen können. Deswegen glaube ich, super viele haben diese Schlafproblematik, ja, die einfach permanent darüber nachdenken. Und ich hatte auch, glaube ich, vorletzte Podcast-Folge, irgendwann hatten wir einen Schlafforscher im Podcast, der André, und der hat halt auch gesagt, Schlaf ist so ein zartes Pflänzchen und er mag das gar nicht, sozusagen, wenn man den so unter Druck setzt. Und also so quasi, ich muss jetzt aber schlafen, so. Ja, genau. Und seitdem ich auch denke, okay, ich ruhe halt jetzt, ja, gut, ich schlafe nicht, dann ruhe ich halt. Ich mache da eine Atemübung und dann schlafe ich halt wieder ein. Und eben mit dieser Coolness in Anführungsstrichen da ranzugehen, dann schlafe ich halt heute nicht, dann schlafe ich halt einfach morgen oder so, ja. Aber klar, wenn man in dieser Burnout-Schleife drin hängt, ist es natürlich auch ein bisschen ein Symptom, ja, einer Depression, eines Burnouts, dass man eben nicht so schnell wieder aus diesen Gedanken rausfindet. Was war denn so das
Nee.
Erste, was dir geholfen hat, ja, so das Erste, also ich glaube, der Tipp war schon mal super, den du gerade genannt hast. Ich glaube,
Genau.
schon mal richtig gut. Aber was hast du da noch verändert?
Sport. Ich habe damals schon ja so ein bisschen Sport immer gemacht, also geguckt, ein bisschen Bewegung zu integrieren, hatte aber so Probleme. Also auch wieder so hausgemachte Probleme. Und dann sagte meine Therapeutin, die ist auch so ein bisschen, hatte, glaube ich, auch so eine Zusatzausbildung Richtung Sporttherapie und sowas. Und hat die gesagt, ja, dann habe ich immer gesagt, ah, ich muss da so viel bei nachdenken. Und wenn ich so nachdenke, dann geht es mir schlecht und ich kriege das nicht hin. Dann hat die immer gesagt, naja, dann machen sie es nicht heftig genug, dann denken sie zu viel noch nach. Und ich bin halt, keine Ahnung, gelaufen, walken, joggen konnte ich nicht, weil mein Knie kaputt war. Und ja, und habe dann Ausreden gesucht, ich kann nicht laufen gehen, weil meine Gedanken kreisen, dann heule ich nachher, dann geht es mir schlecht. Und dann hat die einfach gesagt, ja, vielleicht machen Sie nicht stark genug, machen Sie einfach mal einen Tacken mehr. Ja, dann habe ich einen Tacken mehr gemacht und habe dann wirklich jeden Tag angefangen, Sport zu machen, bin ins Fitnessstudio gefahren oder habe zu Hause was gemacht. Also jetzt gar nicht so, es hört sich so krass an mit jedem Tag, es war jetzt nicht so ein super Zwang, aber ich habe einfach jeden Tag was gemacht und habe dann wirklich so für mich. Und da musste ich halt ein bisschen gucken, ich hatte so einen Punkt dann, wo ich so diese Depressionssymptomatik mit runterdrücken konnte. Das war bei mir immer dieser Kloß im Hals, es war so eine Anspannung im Kopf. Ich kann mich da tatsächlich nur noch so vage erinnern, wie sich das angefühlt hat, weil ich das schon lange, ich habe das lange Jahre noch immer ansatzweise gefühlt. Und jetzt habe ich das aber schon lange nicht mehr gespürt. Deswegen weiß ich das nicht mehr so. Was war diese Anspannung? Es war so ein, ich muss noch mal einmal durchatmen. Und das habe ich dann wirklich durch diesen Sport so ein bisschen immer wegdrücken können. Das war so ein bisschen so der Notfall, das Notfallset bei mir. So um so kurzfristig, also es war, um kurzfristig eine Besserung zu kriegen, war das super gut. Damit kriegt man sich nicht sofort gesund, ne? Das nicht. Da haben wir halt auch, ich habe auch Verhaltenstherapie gemacht und da waren schon viele Therapiestunden noch nötig, um da rauszukommen, weil ich sag mal, so ein Burnout kommt ja nicht nur durch zu viel Arbeiten und nur durch den Stress, sondern man hat ja auch Sachen, die man sich vorher angehäuft hat, in seinem Leben mit sich mitgetragen. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen, ich habe keine schlimmen Trauma oder so mit mir gelebt, aber so dieses typische, ja, vielleicht ungeliebt gefühlt in der Kindheit, dann hatte ich so ein bisschen Probleme mit Perfektionismus und das hat so alles so peu à peu, eine Essstörung kam noch dazu. Also das kam so alles, waren das so die Puzzleteile, die mich, glaube ich, dahin gebracht haben, dass ich diesen Burnout bekommen habe. So als, ja, wie nennt man das so? So Voraussetzungen, einfach, dass die da waren, so ein paar Schwachstellen, die ich vorher nicht bewusst auf dem Schirm hatte.
Ich glaube auch, dass es oft so ist. Ich habe das auch schon oft empfohlen. Das Buch Burnout kommt nicht nur von Stress, von der Dr. Miriam Priest, weil das habe ich genauso empfunden. Bei mir war es auch nicht die Arbeit so. Also nur die Arbeit. Ich war einfach in sehr vielen Bereichen meines Lebens unglücklich, hatte auch dieses Problem mit Nein sagen, ja, mit Grenzen setzen, wusste auch gar nicht mehr am Ende, was will ich eigentlich selber und was mache ich nur, weil es die anderen wollen oder weil es die anderen von mir erwarten. Also ich glaube, dieses, wie du es beschrieben hast, ist ganz häufig so. Da müssen gar keine schlimmen Traumata aus der Kindheit immer dahinter stecken, sondern einfach so Puzzleteile, fand ich ganz schön, so quasi so viele verschiedene Faktoren, die dann am Ende dazu führen. Und das finde ich auch spannend mit dem Thema Nein sagen. Was machst du denn heute anders? Also gerade so mit Grenzen setzen, Nein sagen, nicht alles perfekt machen wollen.
Ja, beim Nein sagen war das bei mir so, ich war jetzt, also es war eher das Nein sagen mir selbst gegenüber. Ich hatte gar keinen Druck von außen, so nach dem Motto, die Simone macht das schon alles. Also da kenne ich so andere, die so in der Familie nie Nein sagen können und sich wirklich da unter Druck gesetzt fühlen. Ich habe mich eher selbst unter Druck gesetzt und das kann ich doch auch noch und das auch noch. Und komm, du arbeitest nicht so viel, dann machst du halt hier Elternarbeit noch im Kindergarten und Schule und ist doch auch total spannend, da über den Tellerrand zu gucken. Ich bin auch so neugierig, will ja auch alles wissen. Fand ich mega gut. Es war Nein sagen mir selbst gegenüber. Da habe ich also nach der Burnout-Zeit ganz bewusst immer auf mein Timetable, sag ich mal, geguckt, um zu gucken, wie viele Termine kann ich ertragen, wie viel Freiraum brauche ich. Und habe dann immer, wenn ich gemerkt habe, oh, es fängt gerade ein Stresssymptom an, also muss ich jetzt, okay, heute muss ich da vielleicht noch durch, aber was kann ich ab morgen wieder absagen? Habe also Termine gecancelt, um wirklich zu gucken, dass ich gesund bleibe. Aber das war dann wirklich nach einem Jahr. Also ich habe mir über ein Jahr nichts gemacht, gar nichts. Also es war überhaupt nicht möglich für mich, war gar nicht drin.
Finde ich auch wichtig, das nochmal so zu sagen, weil ich war tatsächlich auch fast ein Jahr krank. Also ich glaube gar nicht, dass das Jahr, dass alle jetzt, die zuhören, denken, ah ja, ich muss jetzt ein Jahr krank sein, aber dass man sich da nicht so unter Druck setzt selber, weil ich dachte natürlich auch am Anfang, ach ja, ich mache jetzt mal hier 6 Wochen ein bisschen entspannt und dann steige ich wieder voll in die Arbeit ein und da auch sich die Zeit geben, die man halt braucht. Also ich war auch nach meinem Burnout ein Jahr komplett, habe ich fast gar nichts gemacht oder halt für mich, ne, kreativ war ich dann und habe für mich halt was gemacht, aber jetzt nichts, wo ich mit ich Geld verdient hätte. Und ich habe mich dann ja auch 2017 aus meinem Burnout heraus selbstständig gemacht und ich weiß ja, dass du heute auch selbstständig bist und dass du auch ganz tolle Sachen machst. Vielleicht magst du mal erzählen, was du heute machst, wenn man dich noch nicht kennt. Ich glaube, ganz viele kennen dich ja schon, aber was du heute machst und wie du dazu gekommen bist oder ja.
Ja, also ich kann vielleicht die Geschichte von Anfang an erzählen. Nach dem Burnout, das muss dann 2015 gewesen sein, habe ich langsam dann wieder, ja, nach so einem knappen Jahr wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe ein Jahr bei meiner Therapeutin gesessen und habe immer gesagt, aber kann ich denn irgendwann wieder arbeiten? Weil ich habe ja so gerne gearbeitet und das fehlte mir auf einer Seite, aber auf der anderen Seite war mir ganz klar, ich konnte das im Moment nicht, weil nur an Computer zu denken, hat mich gestresst. Ich habe da mal eine private E-Mail geschrieben, aber nichts gearbeitet. Und ich war ja damals im Webdesign unterwegs, ein bisschen kreativ, und habe damals dann 2015 das erste Projekt bei einer Kundin nochmal begleitet und habe dann 2016 durchgestartet und wollte mit dem Online-Business durchstarten, weil ich hatte sehr viele Leute selber als, ja, als IT-Fachfrau quasi begleitet in diese Schritte, die ganz frühen Leute, und habe gesagt, okay, ich will auch einen Online-Kurs haben und will damit Geld verdienen und sowas. Habe 2016 auch meinen ersten Kurs gelauncht. Bin damals sehr bewusst mit meiner Zeit umgegangen, auch mit meinen Kapazitäten, und habe dann 2017 wollte ich einen großen Online-Kurs Richtung Webdesign launchen und habe angefangen zu zeichnen. Und das war magisch für mich. Ich habe einen Sketchnotes-Kurs besucht, also live vor Ort, für mich einfach, um Spaß zu haben, und habe dann nicht mehr aufgehört zu zeichnen. Ich habe einen Monat später ein erstes Produkt rausgebracht. Das war damals mein berühmter, war mein Bitte Lächeln-T-Shirt mit so einem lächelnden Mund. Ich zeige es gerade in der Kamera, ihr könnt es nicht sehen. Aber das war dann wirklich nach einem Monat das erste Produkt. Und nach einem weiteren Monat habe ich überlegt, okay, ich will nicht mehr aufhören zu zeichnen, wie kann das in mein Business reinkommen? Ich wusste, es kommt da rein, aber ich wusste nicht wie, und habe dann ein Jahr ein bisschen rumgeeiert und alles ausprobiert, was mir vor die Flinte kam. Die Kreativität tat mir super gut, also so psychisch auch. Und habe dann 2018 angefangen, Online-Kurse rund um Sketchnotes. Das sind diese kleinen, ja, Notizen rund um Lernen, Lerninhalte vermitteln, aber auch einfach just for fun. Und ja, habe dann ein riesiges Kurssystem aufgebaut, habe mittlerweile ein Unternehmen mit 7 festangestellten Mitarbeitern, haben eine GmbH gegründet. Und ja, ich kann da ganz frei sagen, ich glaube, in diesem ganzen Künstler-DIY-Bereich bin ich im deutschsprachigen Raum ja eine der größten, würde ich mal sagen, von Umsatz und Kurse. Also wirklich Erfolg, war viel Arbeit, auch viel mal wieder so 80, 90-Stunden-Wochen, aber anders. Denn ich habe durch dieses Zeichnen so einen mega Shift gemacht, und den hätte ich mir gerne schon im Burnout gewünscht. Im Burnout hatte ich zwar, also eine Sache, die ich kapiert habe, die mich dahin gebracht hat, das war einmal meine Perfektion, die ich aber lange nie erkannt habe, weil jetzt, ich sag mal, zu Hause bei mir war es jetzt noch nie immer mega ordentlich, aber ich war in meinem Job sehr perfektionistisch. Hatte dazu, also das kam so ein bisschen daraus, weil ich sage mal, in meiner Kindheit gab es immer positive Sanktionen, wenn man was gut gemacht hat. Oh, tolle Note, super. Habe ich dann als Teenager erstmal total rebelliert und eher schlechte Noten nach Hause gebracht. Und habe dann beim Abi und nachher in meiner Ausbildung gemerkt, aha, wenn ich ein bisschen lerne, kann ich richtig gut sein. Habe dann eine mega geile Ausbildung gemacht als Beste in Nordrhein-Westfalen und so ein Pipapo. Und habe gedacht, boah, das ist geil, wenn man so richtig lernt und dann ist man gut, dann kriegt man Feedback. Dann im Job hatte ich auch super Feedback, war auch immer, glaube ich, eine gute Mitarbeiterin, auch in der Anstellung, und hatte aber eine Chefin, die mich sehr auf Perfektion getriezt hat. Ich habe damals im Krankenhaus gearbeitet, unter anderem im Controlling, und habe quasi ja Berichte an Chefärzte weitergegeben. Und wer je irgendwie so einen Einblick in diesen Umfeld, in dieses Umfeld hat, weiß, so Chefärzte und Verwaltung, das sind zwei Welten, und wenn man da einen Fehler macht, ist man so quasi einen Kopf kürzer. Da musste man mega aufpassen, und das habe ich mir irgendwie so total angeeignet, dieses Perfektionistische, aber ich habe, wie jeder andere Mensch, auch immer Fehler gemacht. Also jetzt auch nicht viele, sondern ja, wie man halt Fehler macht. Ich habe immer gedacht, ich muss noch ein bisschen besser werden. Ich muss noch ein bisschen besser werden, um perfekter zu sein. Und habe das dann in meiner Therapie schon rausgearbeitet, dass das einer meiner Eckpunkte ist, und wusste schon oder hatte schon diesen Satz, unperfekt ist perfekt, den ich auch genutzt habe. Ich weiß im Nachhinein, dass ich den damals aber noch nicht verinnerlicht habe. Denn es kam dieser Tag, wo ich auf diesem Zeichenkurs war, und da bin ich, vor der Pause haben wir irgendwas gezeichnet, und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, oh ja, das sieht schon ganz nett aus, vielleicht da noch eine andere Farbe, hier ein anderer Schatten, da noch ein bisschen besser, aber schon ganz gut. Also wie man sich so selber so ganz wohlwollend lobt, ne? Und dann kam ich wieder aus der Pause, gucke mir mein Bild an und denke, boah, wie geil sieht das denn aus? Und habe für eine Sekunde gedacht, das ist mein Nachbar. Und dann habe ich kapiert, ey, das ist ja mein Bild, wie cool ist das denn? Und habe in diesem Moment so verstanden, dass wenn wir jede Wertung, auch vor allen Dingen den Sachen, die wir selber machen, rausnehmen und wirklich für mich jetzt jeden Strich ja auch krumm so annehmen, wie er ist und das Bild so annehmen, wie es ist, weil es war toll. Das vorher halt nicht so gesehen. Das war wirklich mein Schlüsselmoment, wo ich dieses Unperfekt ist perfekt verstanden habe. Im ganzen Körper. Und das habe ich nachher so in mein Business reingetragen. Und das hilft mir bis heute auch eben ja nicht in diesen Mega-Stress zu gelangen, weil ich meine, ich führe ein Online-Unternehmen. Ich operiere nicht am offenen Herzen. Und wenn meine E-Mail selbst mit 10 Fehlern rausgehen sollte, ja, so what? Dann ist das so. Dann kann die Fehler einer finden, der kann die behalten. Aber das ist einfach so. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Und wenn ich jetzt heute, keine Ahnung, irgendwas falsch mache, kann ich das korrigieren. Das heißt ja nicht, dass wir die totalen Dilettanten sein müssen in dem, was wir machen. Aber der Witz ist ja, ich mache immer noch Fehler, genau wie früher. Ich vermute genauso viel. Also ich mache nicht so viel Fehler, aber es wird kein Unterschied in der Menge sein an Fehlern, nur ich bin da viel, viel lockerer als früher. Früher habe ich mehr einen Stress gemacht, weil ich wollte ja immer noch besser werden und noch mehr. Und ein kleines bisschen, wenn ich mich noch ein bisschen mehr anstrenge, dann klappt das.
Ich glaube, was da total drinsteckt in dem, was du gerade sagst, ist dieses, es kann ja auch was gerade perfekt sein und total liebevoll, weil es nicht so ganz perfekt ist. Und ich finde das so cool, gerade bei deinen, oder ist nicht nur bei deinen, sondern bei diesen Sketchnotes, weil die sind ja so liebevoll und so süß, finde ich oft, und so, die gehen so ans Herz, weil sie
Ja.
halt einfach unperfekt perfekt sind irgendwie, weißt du, ich meine? Also es sieht
Ja.
wunderschön aus, aber es ist halt einfach, es hat irgendwie was Leichtes, was Kindliches. Also es ist jetzt keine Acrylzeichnung, so wo du
Nee.
denkst, sondern es ist einfach gerade, weil es so ein bisschen auch unperfekt ist, so schön,
Es
finde
hat
ich.
seinen Charme dadurch.
Total,
Und
total.
könnte ja irgendwelche Doodles irgendwo kaufen, die perfekt gezeichnet sind, aber dann würde ja mein Herz nicht mehr drin stecken. Weil wenn ich dir jetzt, ich sag mal, du schreibst ein Buch und fragst, kannst du mir ein paar Illos machen und ich mache dir welche, dann ist auch, glaube ich, dieser Vorgang, wenn ich dann für dein Buch aus dem Herzen, wenn ich das Thema am Herzen daraus Illustrationen mache, selbst ja, wenn die sehr einfach daherkommen, sind die aus meinem Herzen entstanden und nicht irgendwie aus irgendeiner Stockdatei, die ich für 17,99 € irgendwo gekauft habe.
Ich
Und
glaube aber allgemein, das Prinzip von Sketchnotes und Doodles ist ja sogar, das extra vielleicht sogar manchmal zu machen, weißt du, wie ich meine? Also
genau.
extra vielleicht nicht so, sondern dass man extra nicht ganz so, also ist ja auch eine Art zu zeichnen, so was ist ja, was diesen Charme ausmacht.
Ich sage ja auch manchmal, wenn du nicht weißt, was du da jetzt gezeichnet hast oder du denkst, jemand anders kann das nicht erkennen, dann schreibst du einfach dran, was da ist. Es hat sogar fürs Gehirn noch ein paar Vorteile, dadurch verinnerlichst du das wieder anderes, kann man auch fürs Vokabellernen annehmen. Aber so generell mit der Kreativität, ich wollte noch mal einen Bogen zurück machen. Ich habe in meinem Burnout gedacht, ich müsste jetzt auch kreativ sein, um meinen Burnout zu verarbeiten und habe mir Malbücher für Erwachsene gekauft. Ich sage das jedes Mal, ich muss das mal suchen, das muss noch irgendwo in der Ecke liegen. Und ich vermute, dass ich auf einer Seite so 3 Zentimeter ausgemalt habe und ich habe das in die Ecke geschmissen, weil ich habe sofort über den Rand gemalt und ich hatte so Alkoholmarker und dieses Buch hatte so ein dünnes Papier und das hat sofort durchgedrückt und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich habe damit eigentlich diesen Perfektionismus gefüttert und ich dachte, ich werde jetzt kreativ. Jetzt weiß ich, dass das, was ich mit meinen Kunden mache, genau das ist, was ich damals brauchte, was bei mir jetzt aber, glaube ich, Prävention ist für einen weiteren Burnout. Ich möchte es nicht ausschließen, dass es je nochmal kommt, aber ich fühle mich, also und selbst in diesen Wochen, wo ich so viel arbeite, nicht ansatzweise gestresst. Weil ich aber auch ein paar Sachen losgelassen habe. Zum Beispiel kann ich wirklich auch mit dem, ich sage es jetzt, wie es ist, mit einem dreckigen Haushalt leben. Das ist ja auch verpönt, das in Deutschland zu sagen, aber ich kann damit leben, dass ich schlimme Staubmäuse habe, dass die Küche, ich kann sagen, oben ist die Küche gerade ein Chaos, soll meine Tochter machen, jetzt vergessen. Ich könnte jetzt als gute Mami das ich machen, damit nicht dieses Chaos in der Küche ist, ist mir aber scheißegal. Und wenn sie es heute nicht macht, dann ist es vielleicht morgen so.
Total gut. Ich habe gerade ein Reel gemacht. Also habe ich noch nicht hochgeladen, ist in meinen Entwürfen. Und so cool, ich habe genau das gesagt, was du gerade sagst. Ich mache eine Pause, quasi habe ich mich gefilmt, wie ich eine Pause mache, während meine Wohnung so aussieht. Schwenkt durch meine Wohnung und dann habe ich am Ende genau das gesagt, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich kann halt heute auch Pausen machen, auch wenn es bei mir zu Hause aussieht. Das heißt nicht, dass es immer super unordentlich ist, ne?
Nein.
Aber man muss auch, glaube ich, mal ja, diese Perfektion loslassen, weil ich habe zwei kleine Kinder. Mein Sohn ist 4,5, nee, der fast 5, also im Juli wird er 5, meine Tochter ist 8 Monate. Der kann innerhalb kürzester Zeit das Chaos, was ich aufgeräumt habe, wieder anrichten. Das heißt, ich könnte wirklich 10-mal am Tag aufräumen und ich räume halt einfach einmal am Tag auf, abends. Und selbst wenn ich das nicht
Ja.
schaffe, dann räume ich halt morgens auf. Also ich habe da auch so eine Haltung mittlerweile wie du. Und ich glaube, es ist mega wichtig jetzt auch für die Leute, die zuhören, da ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ja, ganz wichtig.
Ja, also ich habe es tatsächlich bei den Kleinkindern noch ganz gut geschafft, weil ich ja irgendwie, ich sag mal auch immer die Zeit, es hört sich jetzt so doof an, rumkriegen musste, wo die ja wach sind. Also das ist, ich habe natürlich mit meinen Kindern auch was gemacht, aber meine Kinder sind zwei Mädchen, 2 Jahre auseinander, die haben mega cool miteinander gespielt. Wenn ich mich hingesetzt habe und gearbeitet, dann war das nicht okay, dann war garantiert Theater. Habe ich aber im
Kenne
Haus rumgewuselt, war es okay.
ich.
Also habe ich es damals besser hingekriegt. Ich sagte immer, Teenager sind immer noch mal, wenn du denkst, kleine Kinder machen Dreck, also Teenager, die können auch so richtigen Kack veranstalten. Und ja, ich kann das echt ignorieren. Wir haben jetzt auch echt Wochen gehabt und Monate, wo wir keine Putzhilfe hatten. Und ich arbeite viel, mein Mann arbeitet viel und zwei Teenagerkinder. Also es sah wirklich, also es war nicht super unordentlich, aber es sah nicht immer so sauber aus, wie ich es gerne hätte. Aber da habe ich mich, ich habe das zu meinem Mann auch gesagt, das ist der Schlüssel zu meiner psychischen Gesundheit. Wenn ich mich da jetzt stressen würde, oder er auch, also er muss, also er macht ja auch was. Also es ist nicht so, dass ich nur den Haushalt mache. Mein Mann kocht seit, ich sage ja aus Spaß, ohne jetzt diesen Burnout zu veralbern, sage ich aus Spaß immer, ich habe einen Koch-Burnout, weil ich keinen Bock habe mehr zu kochen mit diesem, mein Mann isst das nicht, die alte Tochter das nicht, die andere das nicht, hatte einfach keinen Bock mehr. Und ich bin da total offen, auch was mal Fast Food angeht. Und mein Mann kocht, wenn er zu Hause ist.
Ich koche auch selten. Ja, aber weil mein Mann kocht gerne, der kocht auch gut. Bei uns ist auch so, es wird auch mal was bestellt. Also ja, ich bin da, ich glaube, dass das auch echt ein ganz wichtiger Punkt ist, weil ich weiß, viele hören auch zu, gerade wenn man in Angst und im Burnout hängt oder in der Depression, was es ja am Ende ist, hat man ja noch weniger teilweise Kraft, irgendwas zu tun und sich dann noch zusätzlich unter Druck zu setzen, dass man jetzt zu Hause, aber weil man ja krank ist, in Anführungsstrichen, alles immer jederzeit super ordentlich haben muss, ist, glaube ich, echt auch ein Druck, den man sich einfach selber macht. Und
Und gerade als Mami von kleineren Kindern, wo man dann so einen Anspruch an gesunde Ernährung und so weiter, das war mir mega wichtig. Da habe ich mich in den Zeiten halt auch sehr mit unter Druck gesetzt, dass halt immer frisch gekocht wird, frische Sachen da sind, Snack-Alternativen und, und. Das hat mich obendrauf ja auch nochmal total gestresst. Ich meine, ich glaube, es war ganz gut, um die Base hinzukriegen. Wobei ich da manchmal jetzt schon sage, weil ich es manchmal da so laissez-faire bin, was das Thema angeht, dann denke ich, jetzt hast du sie als Teenager versaut. Aber gut, da müssen sie vielleicht irgendwann dann in ihrem Erwachsenenleben selber gucken, was sie daraus machen. Ich kann ja nicht die Verantwortung komplett für deren Leben übernehmen. Auch das ist, finde ich, mega Stressfaktor als Mama. Mache ich alles richtig? Ich habe halt auch mal rumgeschrien in dieser Burnout-Phase, wo ich wirklich denke, ey, das musste nicht sein. Nee, musste es nicht. Aber es war halt auch, sind halt auch böse Symptome, finde ich, so einer Krankheit. Ich wusste nicht, dass Depression so viel mit Wut auch zu tun haben kann. Das war aber, das geht mir gerade, wenn ich darüber nachdenke, nochmal auch ganz nah, wenn ich mir das vorstelle, diese Wut, die da in mir war, auf mich, auf die Welt, auf das, was ich alles falsch mache, auf das, was ich besser hätte machen können und dieses, warum komme ich da nicht raus? Und ich bin doch, ne, ich bin doch schlau, ich bin doch, keine Ahnung was, und stark und warum bin ich hier? Das hat mich so wirklich verrückt gemacht.
ich glaube, das ist ganz
Dieses,
vielen.
dieses, ja.
Und ich glaube auch nochmal ein wichtiger Impuls für Leute, die zuhören, weil Burnout und Depression nicht bei allen gleich abläuft. Und es muss nicht immer dieses, ich komme nicht aus dem Bett sein oder ich kriege nichts mehr quasi in Anführungsstrichen auf die Reihe, also im Sinne von, ich kann nichts mehr machen oder nicht mehr arbeiten, sondern es ist halt ganz oft, und ich glaube auch oft bei Männern, was mir so zurückgespielt wird aus der Community, dieses gereizt sein, wobei ich das auch kenne selber, gereizt sein, wahnsinnig dünne Nerven, sofort auf 180 und einfach so eine krasse Wut. Bei mir war das auch immer so, ich habe mich immer gefühlt wie kurz vorm Platzen. So. Also so richtiger, wie so ein Kessel voll Wasser und oben der Deckel drauf und innerlich einfach so total innere Unruhe. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch mal zu hören, ne? Wenn es einem so geht, da kann man auch mal genauer hingucken. Ja, und sich vielleicht auch mal Hilfe holen.
Ja, ich hatte auch diese Tage, meine Kinder hatten eine lange Betreuung in Schule und Kindergarten, weil ich ja auch gearbeitet habe. Aber es gab halt Tage, da habe ich die zur Schule und Kindergarten verfrachtet, bin nach Hause gegangen, habe ich ins Bett gelegt und habe dann irgendwann gedacht, boah, scheiße, 4 Uhr, jetzt muss ich die abholen. Na, also und habe den ganzen Tag dann, bei mir war dann auch noch Essen, also weil ich halt auch eh so aus so einer Essstörung komme, habe dann viel gegessen, viel Süßigkeiten gegessen, auch diesen. Es hat mir damals auch meine Therapeutin nochmal bestätigt, dass halt auch dieser angegriffene Serotoninspiegel auch gerne mal versucht wird, mit Zucker aufzufüllen. Ne? Das dann auch dazu, dann ist man deswegen auch unzufrieden, weil eigentlich hatte man es irgendwie ganz gut im Griff. Also das ist halt bei mir so eine Binge-Eating-Essstörung, also wo man zu viel isst. Und ich war jetzt nie. Also früher nicht so die mega übergewichtige, aber ich habe das immer irgendwie so versucht zu unterdrücken. War eher so eine, wenn ich das dem Arzt erzählt habe, hat er gesagt, ja, Sie haben Binge-Eating, alles klar. Weil die immer nur gedacht haben, das sind dann die, die 120 Kilo wiegen. Und das hat mich dann auch so sauer gemacht, du hast es doch so viele Jahre im Griff gehabt und jetzt kommt das noch und kannst ja gar nichts, hast gar keine Disziplin, noch nicht einmal ausruhen kannst du dich vernünftig, weil da schlafen. Ich habe auch immer gedacht, ey, was hast du denn? Du hast doch Pausen. Du hast einen Mann, der da ist. Wir haben hier finanziell, waren wir gut zurecht. Ich hatte einen Vater, der meine Kinder mit aufgepasst hat. Die Kinder waren tatsächlich jetzt auch relativ lieb. Und ich habe doch auch Pausen gemacht. Ich habe doch auf dem Balkon gesessen und habe Kaffee getrunken. Wenn ich dann aber überlegt habe, wie ich da gesessen habe. So, Kaffee trinken, ja. Ach, jetzt könnte ich ja meine Fingernägel mal machen. Oder ach, jetzt malst du mal in das Buch rein. Also ich war immer in so einem Megastress, selbst beim Ausruhen. Das ist total
Ehrlich.
bescheuert. Deswegen habe ich es erst auch nicht kapiert, weil ich gedacht habe, ich habe doch so viel Zeit, auch auszuruhen. Und ich wusste ja, man muss sich Zeit nehmen. Aber wenn man das so angespannt macht und jede Faser seines Körpers angespannt ist, A, muss man sich nicht wundern, warum man so Kopfschmerzen dann hat. Die kriege ich schon nur, wenn ich das jetzt nachmache. Und ja, dann war auch ein Tipp meiner Therapeutin, mal nichts zu machen, also so nichts, sich irgendwo hinzusetzen und nichts zu machen. Und da habe ich so ein lustiges Erlebnis gehabt. Wir hatten damals Ziegen. Wir haben einen großen Garten und hatten so eine Wiese, wo Ziegen waren, damit das so ein bisschen vom Gras klein gehalten wurde. Und ich habe eine Treppe, die geht vom Balkon in den Garten und habe auf dieser Treppe gesessen und habe halt nichts gemacht. Und dann stand da die eine Ziege, das ist so vielleicht so 10, 15 Meter entfernt. Und dann hat sie mich angeguckt und hatte immer, meh, meh. Und dann war so, das war so, dachte ich mir so, was macht die da? Ich habe noch nie gesehen, dass die da sitzt. Warum sitzt die da? Und ich musste so lachen, weil das war so absurd, dass ich gedacht habe, ja, selbst die Ziege ist verwundert, dass ich jetzt nichts mache.
Also, mega guter Tipp. Habe ich auch tatsächlich in meinem Buch geschrieben, dieses Nichtstun. Ich konnte das halt auch nicht. Mir war gar nicht klar, dass man auch mal nichts tun kann, ja, dass es möglich ist, mal irgendwo zu setzen und nichts zu machen, weil ich war auch genauso, wenn ich irgendwo mal kurz gesessen bin, hatte ich sofort im Kopf dies und das und jetzt und ich saß nie nur da und habe nichts getan. Und
Wenn
das
man so
fand ich
innerlich so eine Checkliste hatte, die man
toll.
so durchgearbeitet hat.
Ach, das könnte ich ja jetzt machen, wenn ich Zeit habe, so. Also es war auch echt nie ausruhen. Und wenn ich mal irgendwo saß, dann habe ich über irgendein Projekt nachgedacht. Ja, jetzt mache ich mir doch noch gleich noch Notizen dafür und so. Also ich glaube, dass das echt eine Kunst ist und auch gerade bei Kindern dass die sich auch mal langweilen müssen. Weil aus der Langeweile, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann das auch für mein Business sagen, die besten Ideen sind immer gekommen, wenn ich gesagt habe, so, jetzt setze ich mich ins Café, habe ich nach meinem Burnout ganz oft gemacht, nichts mitgenommen, ne? Vielleicht einen Zettel eingesteckt oder so, saß da und habe Kaffee getrunken und habe wirklich nur durch die Gegend geguckt. Und dann plötzlich, ohne dass ich wirklich über was nachgedacht habe, kam mir irgendeine Idee.
Ja,
Und dann habe ich die
das ist
gut.
dieser Perspektivenwechsel alleine.
Krass.
Und halt ohne Druck über irgendwie, ja, sich einfach inspirieren zu lassen, egal was das ist. Ist das die Frau, die daherläuft, erinnert die mich an was, stößt die irgendwas in meinem System an? Das ist mega gut. Mache ich auch. Ich habe tatsächlich heute Morgen noch im Café gesessen, weil ich einfach, ich musste was abarbeiten, habe gedacht, da kann ich mir jetzt schön einen Kaffee bei gönnen und ein Brötchen. Und das versuche ich mir tatsächlich auch nach wie vor. Das habe ich damals angefangen. Als ich im Burnout war, ich hatte dann ja immer, ja, ich glaube, wöchentlich meine Therapietermine. Und dann bin ich angefangen, da in der Nähe war so ein Café in so einem großen Gartencenter. Da bin ich dann alleine hingegangen. Das war für mich auch was Besonderes, alleine ins
Für mich
Café.
auch genau
Und dann habe
dasselbe.
ich aber damit angefangen, seitdem kann ich das und mache das gerne.
Voll, kann ich voll unterschreiben, habe ich auch genauso in meinem Buch stehen, wie du es gerade gesagt hast. Das ist so witzig. Es wäre mir viel zu peinlich gewesen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, du könntest dich doch mal alleine irgendwo hinsetzen. Hä? Also da wäre ich niemals drauf gekommen. Mir wäre das, glaube ich, am Anfang echt total unangenehm gewesen. So, was denken die Leute jetzt, wenn ich da jetzt alleine sitze? Und heute ist es für mich leider, klappt es nicht mehr so oft, weil ich zwei kleine
Ja.
Kinder habe, aber. Das war für mich das Normalste dann von der Welt, dass ich alleine im Café sitze mit einem Buch oder auch ohne, einfach nur gucke. Und das ist auch, ja, sowas, was ich mir früher, das wäre mir niemals eingefallen.
War damals erst dann in der Stadt, wo die Therapeutin war, da kannte mich jetzt keiner. Und dann weiß ich noch mal, es war noch mal ein Schritt, das dann hier im Ort zu machen, weil ich wohne im kleineren Ort mit ja, 14.000 Einwohner, aber da kennt man sich schon. Und dieses Café, was es bei uns damals gab, das ist sehr präsent, gerade wenn man draußen sitzt, da fährt jeder irgendwie gefühlt dran vorbei. Und dann habe ich nachher auch immer gedacht, boah, jetzt fahren die da vorbei und denken, oh, die Abelmann sitzt da wieder irgendwie im Café. Aber irgendwann war das, glaube ich, so ein Bild. Ich habe dann auch oft gearbeitet im Café später. Das war nachher so ein normales Bild, die sitzt da und arbeitet. Manche haben mich das mal angesprochen, was machen Sie eigentlich hier? Und Sie sind ja oft hier. Und ja, aber ja, ich sitze hier und arbeite und ich brauche das manchmal so für meine Kreativität, einfach was anderes zu machen. Ja, aber das habe ich tatsächlich dadurch gelernt, ne? Also total krass.
Und voll wichtig auch, was ich auch immer sage, dieses Zeit mit sich selber verbringen, auch alleine sein, weil wie will man wissen, was man möchte, so bevor man sich selber überhaupt mal zugehört hat? Weil ich habe mich ja auch ständig mit den anderen abgelenkt und hatte halt auch in der Freizeit immer noch Stress, immer noch einen Termin, immer noch ein Treffen, immer noch eine Freundin hier und noch einen Besuch da und noch, also das war halt einfach immer so dieses ständig. Nur zum Schlafen nach Hause sozusagen. Und wenn ich mal zu Hause war, dann halt eine Serie abends geguckt und dann ins Bett. Also ich glaube, dass es mega wertvoll ist, Zeit mit sich selber zu verbringen. Und da ist halt auch Zeichnen auf jeden Fall so cool.
Ja, das erdet einen so. Das ist so, es ist so hands-on in unserer heutigen Zeit. Also ich habe natürlich hier auch einen Stift in der Hand und habe ein bisschen rumgekritzelt, während wir gemacht haben, nichts Schönes, darum geht es auch gar nicht. Es geht, glaube ich, in der heutigen Zeit darum, dass wir überhaupt einen Stift in der Hand haben, neben dem ganzen Digitalen. Ich glaube auch Bewegung, also diese Kreisbewegung und so, die man macht, ist, glaube ich, fürs Gehirn mega wichtig. Und was mega gut ist, und ich glaube, das kennen manche auch, viele Leute haben ja auch so Probleme mit Entscheidungen. Nachher mache ich was falsch, ne? In der Kindererziehung. Wo soll der nächste Urlaub hingehen und wird es dann richtig und keine Ahnung, kann ich da schlafen, was auch immer so im Kopf gerade hergeht. Und durch das Zeichnen lerne ich zum Beispiel auch schneller Entscheidungen zu treffen. Weil gerade wenn ich auf Papier zeichne, ist ja jeder Strich, geht ja von oben nach unten, von rechts nach links. Ist es ein Kreis, ist es ein Quadrat? Ich muss so kleine Mikroentscheidungen treffen. Und das hilft uns auch im Alltag wieder Entscheidungen zu treffen. Weil gerade in der Depression, im Burnout sind wir auch in diesen. Auch wenn man nicht immer jetzt komplett im Bett liegt, aber manchmal. Ja, sind so diese alltäglichen Entscheidungen ja manchmal total schwierig. Auch sage ich jetzt etwas zu oder sage ich jetzt etwas ab? Dann traut man sich nicht, weil man doof ist oder sagt man zu, aber dann bin ich nachher wieder gestresst. Man hängt ja ständig in irgendeiner Schleife von irgendwelchen Entscheidungen, die einen so, ja, so dieses Kopfkino, das hast du ganz am Anfang gerade schon mal beschrieben, ne? Dass man hat die Gedanken, die dann immer kreisen. Und das Zeichnen hilft uns tatsächlich da. uns mehr zu erden, besser Entscheidungen zu treffen. Manchmal kann man auch das, was man entscheiden muss, mal aufzeichnen. Dann sieht man vielleicht die Lösung schon in dem, was man da aufs Papier bringt.
Und vor allem, was ich auch mal gelesen habe, das Nicht-Entscheiden ist das Problem. So, das
Ja.
Nicht-Entscheiden kostet uns die Zeit. Ja, nicht das Entscheiden. Das Entscheiden geht schnell.
Ja.
Aber dieses Nicht-Entscheiden und dieses ewige Hin und Her überlegen und mache ich es richtig und dann lieber doch und nein und hier. Und deswegen auf jeden Fall wichtig, überhaupt sich mal für irgendwas zu entscheiden. Und was ich da halt auch immer sage beim Zeichnen, ist es natürlich quasi, die Zeichnung steht dann, aber normalerweise, man kann ja wieder eine neue Zeichnung machen. Eine Entscheidung ist halt keine Einbahnstraße. Und ich glaube,
Ja.
das ist voll wichtig, sich klar zu machen, wenn ich merke, okay, das gefällt mir jetzt nicht aufs Zeichnen bezogen oder es gefällt mir nicht auf mein Leben bezogen, dann mache ich es halt anders. Weil viele denken, eine Entscheidung getroffen, ich komme da nie wieder raus, ich bin
Ja.
festgefahren in dieser Entscheidung und deswegen überlegen die so lange. Aber du kannst eine Entscheidung auch wieder zurücknehmen, ja? Kein Mensch, wie du auch vorhin mit dem Projekt erzählt hast, dann sagst du halt, ich muss das Projekt absagen, ja?
Ja.
Dieses Ding, was wir uns machen, wir könnten dann nicht mehr da raus oder wir könnten dann, weil wir halt irgendwie anderen gefallen wollen, weil wir uns nicht ausgegrenzt fühlen wollen oder was wir uns immer auch ausmalen, was dann passiert. Aber viele denken ja, ich komme aus dieser Entscheidung dann am Ende nicht mehr raus und das stimmt halt einfach nicht.
Das geht. Es ist dann schwer, das muss man lernen. Hoffentlich muss man es dann nicht so oft machen. Es ist wichtig, dass man es früh genug macht. Ich habe das auch schon im Freundeskreis gesehen, wo ich ja von außen schon lange gedacht habe, da müsste man mal Stopp sagen und dann war es halt auch nachher richtig schlimm. Trotz eben, obwohl wir das schon oft dann gesprochen hatten, aber jeder muss ja seine Entscheidung selber treffen. Was ich festgestellt habe mit den Entscheidungen, ich stimme dir total zu, die Entscheidungen müssen getroffen werden und die nicht entschiedenen Sachen sind die, die uns durcheinander bringen. Aber ich habe mittlerweile einen Weg, ich habe manchmal Entscheidungen, die kann ich jetzt nicht treffen, weil mir tatsächlich vielleicht noch Informationen fehlen. Und dann sage ich immer, okay, das kann ich jetzt nicht entscheiden. Ich gucke es mir nächste Woche nochmal an. Ich gucke es mir nächsten Monat an oder Anfang nächsten Jahres. Und damit schaffe ich es wirklich, das so gefühlt in eine Schublade zu stecken, wie so ein Mäppchen, Wiedervorlage in 4 Wochen. Und damit ist es dann auch entschieden. Nämlich ich habe entschieden, ich habe nicht genug Informationen, um es jetzt zu entscheiden. Und ich nehme mir nächste Woche nochmal Zeit oder habe dann das Gespräch hinter mir oder habe die Info zugeschickt bekommen oder.
Und vor allem denkst du da nicht die ganze Zeit drüber nach. Das ist ja das Ding, ne?
Darum geht es ja, weil ich erwische mich dann natürlich auch immer noch mal, dass ich nachts, ich hatte letztens irgendeine Geschichte auch hier im Business und da habe ich dann auch, das habe ich irgendwie mit in die Nacht reingenommen, was so gar nicht mehr meine Art ist. Und dann habe ich auch gesagt, na, du wirst jetzt nicht die Entscheidung treffen können. Du kannst ja gerade auch gar nicht, da ging es irgendwas mit Zahlen und irgendwelchen Verträgen, ich weiß es gar nicht mehr und habe gesagt, kann ja ich jetzt nicht reingucken. Ich habe doch die Zahlen jetzt eh nicht. Ich kann das jetzt nicht bearbeiten hier nachts im Bett. Ich kann hier schlafen. Wenn ich nicht schlafen kann, kann ich vielleicht noch Fernsehen gucken oder lesen. Aber ich kann jetzt dieses Problem nicht bearbeiten. Und dann ging es irgendwann. Es hat Zeitchen gedauert, aber es war so ein bisschen mit so einem Schmunzeln, weil ich so einen Dialog mit mir selber hatte. Dieses, du kannst es gar nicht machen. Du hast die Daten gar nicht hier. Du hast die Zahlen nicht. Du musst dir das in Ruhe morgen angucken und nicht jetzt. Es bringt jetzt nichts.
Voll wichtiger Tipp, aber glaube ich generell, sich sowas abends mal zu sagen. Bevor ich jetzt die letzte Frage stelle, die ich immer am Ende stelle, auf jeden Fall, ihr könnt die Simone überall finden, glaube ich, bei Instagram,
Ja.
bei der eigenen Webseite. Ich packe euch alles in die Shownotes von dieser Podcast-Folge. Da findet ihr die Simone auf jeden Fall, wenn ihr da mal Lust drauf habt, euch das anzugucken. Und die letzte Frage, die ich immer stelle: Kannst du was an die Hörer weitergeben, was dich inspiriert hat, so in den letzten Tagen, Wochen, Monaten? Es muss jetzt gar kein, also das kann ein Buch sein, das kann ein Film sein, das kann eine Serie sein, das kann ein Gespräch sein, ein Gedanke, ein Zitat, eine Begegnung, whatever. Was fällt dir jetzt auch so aus dem Herzen spontan ein? Was hat dich so in den letzten Wochen besonders, ja, bewegt oder inspiriert?
Ich glaube, da kann ich ganz spontan die Natur sagen. Ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und mir ist so aufgefallen, jetzt war ich wegen Wetter 3, 4 Tage nicht mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe eine bestimmte Strecke, die ich da fahre. Und es ist so krass, wie die Natur gerade explodiert ist. Und ich glaube, dass uns dieser Wandel in der Natur auch immer total erdet, weil es verändert sich, es kommt, es geht, es bleibt. Und gerade wir hier mit den Jahreszeiten in unseren Gefilden, ich glaube, da haben wir eigentlich ein riesiges Geschenk, dass uns das immer wieder zeigt, dass es, ne, die Bäume verlieren die Blätter, die kommen wieder. Und das ist ja ein bisschen in so einem Burnout auch, nur dass wir hoffentlich nicht jedes Jahr in so ein Loch geraten. Da arbeiten wir ja dran. Aber ich finde, es zeigt einfach, dass es so Zyklen gibt und dass ja, der Frühling immer wieder kommt. Da einfach mal die Augen aufzuhaben.
Das ist ein schöner letzter Satz. Der Frühling kommt immer wieder. Simone, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Vielleicht machen wir noch mal was zusammen. Es würde mich sehr freuen.
Super
Das werdet ihr auf
gerne.
jeden Fall erfahren. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir noch viel, viel Erfolg weiterhin mit allem, was du tust. Ich verfolge dich ja schon ganz, ganz lange. Und danke, dass du heute hier warst.
Ja, danke für die Einladung.
Das war das Interview mit Simone. Ich finde es immer wieder erstaunlich und auch spannend, wie viele Parallelen sich finden lassen. Vielleicht hast du hier auch einige Parallelen gefunden. Vielleicht konntest du ein paar Tipps mitnehmen von dem, was Simone erzählt hat. Ich fand es super spannend, denn ich finde das, was sie tut, so cool. Und wir haben auch gerade noch gesprochen und sie wird einen Workshop auch für meinen Mitgliederbereich halten, für den Happy Club. Und zum Thema Entspannung finden mit Sketchnotes. Da freue ich mich so sehr drauf, weil für mich Kreativität auch eine ganz große Rolle gespielt hat auf dem Weg zu meiner Genesung. Du findest alles zu Simone wie immer in den Shownotes von dieser Podcast-Folge. Ich verlinke dir auch nochmal die Warteliste zum Happy Club. Der macht ja alle 3 Monate auf. Das nächste Mal am 1. Mai. Und ja, setz dich super gerne auf die Warteliste, komm da dazu. Da bekommst du monatliche Workshops für einen Monatsbeitrag von 33 Euro kostenlos und sofort nach Buchung hast du, glaube ich, mittlerweile Zugriff auf 30 Workshops, was ein unfassbar tolles Angebot ist. Ich bedanke mich von Herzen bei dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Christina.